Und die Menschenmassen versuchen ihn, sei ruhig, sei still, davon abzubringen, zu Jesus zu kommen. Und er schreit noch lauter und Jesus hört das. Und Jesus sagt, lasst ihn zu mir bringen. Und da gibt es Menschen, die sagen zu ihm, sei guten Mutes, er ruft dich. Und wenn ich sage, was ist meine Berufung, dann ist meine Berufung, Menschen zu sagen, sei guten Mutes, Jesus ruft dich. Und alles andere, was kommt dann? Jesus wendet sich ihm zu und sagt ihm, was kann ich für dich tun? Und das, da ist aber mein Auftrag ist erfüllt. Das ist nicht mehr meine Sache. Aber ich mache das, dem Menschen sagen, geh zu Jesus, er ruft dich aus dem Glauben, dass er ihm dann sagt, was kann ich für dich tun? Das ist mein Glaube. Und wir sitzen heute hier und Jesus fragt uns mit Namen, was kann ich für dich tun? Und er möchte eine Antwort. Und das ist unser Auftrag und Berufung, denke ich.
Das war jetzt eigentlich schon eine Predigt, oder? Ich kann wieder gehen. Danke. War eine gute Antwort. Mein erster Gedanke, und ich habe auch Willi diese Woche gefragt, und immer wenn ich das gelesen habe, Bestimmung finden, denkst du an Berufung finden, und ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, da würde ich eigentlich gern drüber predigen. Und was war auch mein Gedanke? Eigentlich ist es das Erste, was wir denken in der Regel, was ist mein Platz, was sind meine Aufgaben, wie kann ich Gott dienen, wo führt mich Gott hin? Vor allem, wenn man jung ist, dann sucht man einfach den Platz im Leben, man will wissen, wohin geht es beruflich, schickt er mich in die Mission, Heirat, Kinder, welche Gemeinde, was tue ich da? Das ist eigentlich so dieser Grundgedanke, der uns beschäftigt, was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe? Bis Montagabend. Montagabend war ich im Bett und hatte mal wieder ein Buch in der Hand. Es gibt nie eine Zeit, in der nicht mindestens ein Buch auf meinem Nachtkästchen liegt. Und in diesem Buch hat mich ein Satz angesprungen und ich habe gewusst, das ist deine Predigt und das ist eigentlich unsere Bestimmung. Dieses Buch stammt von Brennan Manning. Kennt jemand Brennan Manning von euch? Ganz wenig, ja? Okay. Brennan Manning, ich erzähle euch ein bisschen von ihm, ich finde ihn extrem spannend. Brennan Manning war ein katholischer, amerikanischer Priester. Aufgewachsen in einer irisch-amerikanischen Familie, ohne Anerkennung, ohne Liebe. Er war immer auch so ein bisschen der Sündenbock. Und er hat eines Tages als Kind beschlossen, okay, ab jetzt mache ich keinen Mist mehr, ab jetzt bin ich angepasst, bin ich nett, mache ich nur noch nette Dinge, vielleicht kriege ich dann endlich von meiner Mutter die Anerkennung. Hat nicht geklappt. Über manche Wege ist er dann zum Priesterseminar gekommen, er wollte dann Priester werden, er hat auch irgendwas dann mit Gott erlebt. Und nach einer Woche hat er die Koffer gepackt und hat gedacht, nee, das ist es nicht. Und wollte sich verabschieden. Du hast gerade irgendwas gemurmelt. Ne? Okay. Ich fühle mich immer sofort angesprochen. Okay. Und hat aber seinen Mentor nicht gefunden und ist in eine Kapelle gegangen. Und dort ist ihm Gott begegnet. Und zwar so radikal. Das hat eine absolute Umkehr und ein tiefes Erlebnis war das bei ihm. Und er ist geblieben. Er war Jahrzehnte Priester, er war unterwegs in vielen Ländern, hat viele Dienste gemacht, aber er war auch ein sehr beliebter Redner. Und sein größtes Thema war eigentlich immer göttliche Gnade und seine unendliche, hartnäckige, überbordende Liebe. Aber diese Altlast aus seinem Leben, die saß in ihm. Und später, der ist radikal ehrlich, in den Büchern, die er dann so geschrieben hat, also ich muss euch noch dazu sagen, dass er wirklich vielen Menschen auf einen neuen Weg geholfen hat mit seiner Predigt, mit den Büchern, aber auch in der persönlichen Begegnung. Das war ein begnadeter Mensch. Aber eigentlich war er selber total kaputt. Er hatte viele Jahre, vielleicht sogar sein ganzes Leben, das weiß ich nicht, ein Riesenalkoholproblem. Es kam vor, dass der von dem Vortrag nach ins Hotelzimmer kam und dann hat er sich besoffen. Er war einsam, er konnte sich selber schlecht annehmen, er bezeichnet sich selber als Totalversager, er spricht von seinem Hochstapler und dem Lügner in ihm. Er hat eigentlich immer versucht, eben, was er als Kind schon versucht hat, Anerkennung zu finden, dass man ihn liebt, dass er gut ist. Und dem ist er schon auf die Schliche gekommen, er hat es auch gespürt. Und er hat eigentlich das, was er gepredigt hat, nicht in seinem tiefsten Herzen gehabt. Das war da oben irgendwo und vielleicht mal bis hier. Und ich glaube auch, dass er es geglaubt hat, aber es ist nicht in sein Herz gerutscht. Er hat dann nach zig Jahren den Priesterdienst aufgegeben und hat geheiratet. Nach 18 Jahren war er geschieden. Es gibt eine Geschichte von ihm, da ist er morgens, ich vermute mal in der Stadt, in der er gelebt hat, auf der Straße aufgewacht, sternhagelblau, hat noch die Alkoholflasche in der Hand und irgendjemand hat ihm seine Schuhe geklaut. Das muss man sich mal vorstellen. Schon krass, oder? Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Und was ich auch spannend finde bei ihm, er hat auch Gott nicht aufgegeben. Der hat immer, und er war viele Jahre wirklich im Reisedienst, er hat sicher mal eine Pause gehabt, aber er hat immer noch gepredigt und er war immer noch eingeladen und wirklich Ströme von Leuten sind in seine Vorträge gekommen und er hat echt was bewirkt. Und er hat Gott gesucht, er hat sich immer wieder viel, viel Zeit genommen und ist vor Gott gekommen, manchmal wochenlang in der Einsamkeit. Und Gott hat ihn getroffen. Er hat das Alte aufgemacht und er hat sein wahres Ich erkannt und hat erkannt, wie er eigentlich ist. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was ist unsere eigentliche Berufung? Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er diesen Erdball gemacht mit allem drauf und drin und drüber. Und es musste ja verwaltet werden. Der Rasen gemäht, die Früchte geerntet, die Viecher brauchten einen Namen und vielleicht ab und zu mal eine Streicheleinheit. Und dann hat er zwei Menschen gemacht. Und die sollten das tun. Mehrt euch, bevölkert die Erde und verwaltet sie. Stimmt's? Ja. Jein. Schon, ja. Aber was war sein erster Grundgedanke? Nicht die Verwalter, sondern Gott hat Menschen gemacht, weil er ein Ebenbild gebraucht hat, gewollt hat. Gott ist so, er ist die Liebe, das steht in seinem Wort. Gott ist Liebe. Und er wollte diese Liebe teilen und hat schon mal dieses Ding, auf dem wir leben, mit aller Schönheit und mit dieser für uns völlige Unfassbarkeit geschaffen. Und er hat den Adam gemacht und damit der Mann nicht allein war, hat er noch die Eva dazu gemacht. Und was hat er als erstes gemacht? Er hat ihnen schon gesagt, mehrt euch, kümmert euch drum. Aber was wollte Gott? Er wollte ein Gegenüber. Er wollte lieben und auch zurückgeliebt werden. Jeden Abend ist Gott in diesen, man schreibt Garten, wie das ausgesehen hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was die beiden den ganzen Tag getan haben im Paradies. Ich weiß es nicht, aber das ist auch egal. Die hatten was zu tun und die waren mit Sicherheit zufrieden. Und Gott kam jeden Abend in den Garten und hat sich mit denen auf einen Spaziergang begeben und hat sie gefragt, was habt ihr gemacht? Wie heißt das Viech und was habt ihr hier und überhaupt? Das hätte er ja gewusst eigentlich, aber er hat Gemeinschaft gesucht mit diesen Menschen. Er wollte seine Liebe teilen. Das war sein erstes. Und das ist eigentlich unsere erste Bestimmung. Unsere ureigenste Bestimmung ist nicht loszubrettern, zu gucken, was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich helfen? Und vor allen Dingen ist sie nicht, vor allem seit Jesus, unsere Aufgabe, durch unsere Leistung, durch unser Gutsein, Gottes Liebe zu verdienen. Das Tun und die Berufung, die kommt danach. Das Lied vorher und auch das, was du ganz am Anfang gesagt hat oder auch was Wolfgang gesagt hat mit der Liebe, das passt genau da rein. Wir sollen lieben, aber warum? Und wie geht es? Das geht nur, wenn wir selber wissen, ich bin geliebt. Ich kann schon so tun, als liebe ich meinen Nächsten. Das ist ganz einfach eigentlich, theoretisch. Man kann sich verstellen, aber das ist nicht echt. Und wenn ich den anderen lieben soll wie mich selber, wie viele Menschen lieben sich selber? Mal wirklich Hand aufs Herz. Bist du immer eins mit dir? Zufrieden mit dir? Denkst du, du bist in Ordnung? Ich nicht. Ich bin ja so aufgewachsen, kenne das Evangelium von der ersten Flasche an und bin jetzt seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs. Und ich habe schon einiges gelernt, aber ich stelle in letzter Zeit fest, dass auch in mir immer mal noch Punkte sind, in denen ich denke, oh, heute Abend fragt dich Gott, hey, was hast du heute gemacht? Ha? Warst du nett? Wo waren deine Gedanken? Bei der Arbeit, bei dem, was du alles haben willst, irgendwo und nirgendwo. Hast du auch genug gebetet? Und wo war deine Bibel? Kennt ihr das? Ich kenne das, immer noch. Ich bin erschreckt. Vor einer Woche war Willi hier im Gebet, Freitagabend, und ich war daheim. Und um 8:45 klingelt das Telefon und ich sehe, es ist unser Büro hier. War Willi, war mir klar. Wisst ihr, was ich zuerst gedacht habe? Traumatisiert aus den letzten Jahren. Das Auto springt nicht an. Es war was ganz anderes. Wir haben ein relativ neues Auto, weil unser altes wirklich nicht mehr wollte. Aber da merkt man, was in mir steckt. Ich habe immer wieder stelle ich fest, dass es aufgrund von Erfahrungen, aber auch von Dingen, die sich im Laufe des Lebens auch durch andere Erzählungen mitbekommen, Bücher, Predigten, wo Menschen aus ihrem Leben erzählen, dass manchmal noch so ein Misstrauen hochkommt. Ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Aber es könnte ja auch sein, es läuft auf dem und dem und dem und dem Weg. Wer sagt denn, es ist ja auch so. Das Leben auf dieser Erde ist geprägt von dem, dass Adam und Eva eben diese Frucht gegessen haben und sich von Gott entfernt haben. Und in dieser Welt leben wir und das macht was mit uns. Aber was ist wirklich unsere allererste Bestimmung, damit wir überhaupt leben können? Und jetzt lese ich euch was vor. Dieses Buch von Brennan Manning, das heißt Kind in seinen Armen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das hier geht mit der Brille. Okay, ich setze das hier mal halt mal auf die Nase. Egal wie das jetzt aussieht, Osterhase. Und jetzt habe ich es verschlampert. Jetzt finde ich es nicht mehr. Wo ist es denn? Okay. Ich finde es wieder. Ist rosa angestrichen. Ah, da ist es doch. Also, das ist ein Zitat aus einer Geschichte von einem Mann, dem es wohl ähnlich ging wie ihm. Und als der Mann, das war ein ganz unbekannter Gläubiger, der einfach sein Leben gelebt hat. Und nach seinem Tod haben Menschen sein Tagebuch gefunden und haben das so hochinteressant gefunden, dass sie es veröffentlicht haben. Und in diesem Tagebuch ist eine Geschichte drin, die dieser Mann dann geschrieben hat, auch in einer Zeit, wo er sich einfach mit Gott beschäftigt hat, und da hat er so einen geistlichen Mentor gehabt und mit dem saß er zusammen. Und dieser Mann war wohl auch einer, der mit herausragenden Schwächen und Charakterfehlern zu tun hatte, schreibt Manning. Und ich vermute mal, dass er sein Leid geklagt hat, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall haut dieser Mentor mit der Faust auf den Tisch und sagt zu ihm: John, so heißt er, es geht darum, dass du den Herrn und seine große Liebe zu dir zur Grundlage deines persönlichen Wertes machst. Nein, das ist zu schnell. Okay. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Und das war der Satz, der bei mir eine völlige Kehrtwendung verursacht hat. Ich habe mir das auch angestrichen. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Gottes Liebe zu dir und seine Erwählung machen deinen Wert aus. Nimm das an und lass es zum Wichtigsten in deinem Leben werden. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Zu erkennen, dass wir radikal von Gott geliebt sind. Woher weiß ich das? Erzählt mir das bloß irgendeiner? Nein. Die Bibel ist voll von Gottes Bekenntnis der Liebe. Selbst im Alten Testament, und ich habe selber jahrelang auch ein bisschen Probleme gehabt mit dem Alten Testament, und ich weiß, das haben viele, weil das einfach eine andere Zeit war und das klingt alles sehr hart. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr nochmal das Alte Testament gelesen und ich habe es völlig anders verstanden. Ich habe gesehen, dass Gott barmherzig ist, dass er Liebe ist und dass sein erstes Ansinnen in allem, was passiert, auch wenn er mal richtig zugreifen muss, immer das ist, dass der Mensch umkehrt, in seine Arme kommt und das bekommt, was er eigentlich braucht, damit es ihm gut geht. Das ist Gottes Anliegen. Und er hat, und das steht jetzt hier, im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat, das ist jetzt aus Hoffnung für alle, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir, die vor allem so Leute wie wir, die mit dem Evangelium groß geworden sind, wir kennen das von klein auf. Und ich weiß nicht, ob es jedem so geht, das glaube ich nicht, aber zwischen Willi und mir hat es immer einen leichten Unterschied gegeben. Vielleicht auch andere Unterschiede, aber Willi hat, ja große, Willi hat irgendwie immer einen anderen Bezug zu dieser Liebe gehabt als ich. Willi hatte immer eine andere Haltung Gott gegenüber, er hat ihn anders verstanden als ich. Ich habe das alles gewusst, aber eben hier. Und in meinem tiefsten, und ich hatte viele Jahre, da war ich geistlich perfektionistisch. Jeder einzelne blöde Gedanke, der hat mich beschäftigt und hau, vergib mir und ich mach's nicht mehr. Und das war schrecklich. Gott hat mich Gott sei Dank rausgeholt aus dem ganzen Mist. Das ist nicht sein Wille. Aber da hängen diese Dinge manchmal in unserem Wissen, aber nicht in unserem Herzen. Und wir können schon christlich leben, aber es hat einen anderen Motor. Der Motor ist anders, wenn ich es erlebt habe. Und wenn dieses Wissen tief in mich eingedrungen ist, wenn ich weiß, mein Mann liebt mich oder meine Eltern lieben mich, dann ist das eine andere Grundlage. Wir haben ja ein relativ neues Auto und mein erster Stress war, hoffentlich fahren wir keine Delle rein und ich wollte gar nicht fahren. Ihr kennt unsere alten Autos. Und vor kurzem habe ich den Kofferraum ausgeräumt, habe nochmal was rausgeholt und wollte zum Apfelsammeln gehen und steige in das Auto und fahre rückwärts und der Kofferraumdeckel war auf. Unser Mieter, der André, der hat das alles schön zugepflastert, ist schon mal passiert, aber da ist nichts passiert. Aber ich habe mit diesem Kofferraumdeckel dieses Styropor weggekratzt und der Kofferraumdeckel hatte Kratzer. Juhu! Und ich muss zugeben, ich habe geschluckt und habe gesagt, du Spatz, mir ist was Blödes passiert. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, vor 10 Jahren noch hätte ich Herzklopfen gehabt. Da hätte er sich aufgeregt. Jetzt weiß ich, er reagiert anders. Jetzt kann ich sagen, Spaß, ich habe einen Scheiß gemacht. Aber ich kümmere mich auch drum. Ich gucke, wie man das Ding wieder zukriegt. Ja, es macht einen Unterschied. Weiß ich es, habe ich es erlebt, kann ich es in meiner tiefsten Tiefe glauben oder weiß ich es nur, aber eigentlich denke ich, nee. Wenn ich heute mich vor Gott setze, dann kriege ich erst mal einen Rüffel. Wie sehe ich diesen Gott, diesen Jesus? Immer, ich sage jetzt mal, mit einem Fleißkärtchen in der Hand oder mit einem Klassenbucheintrag. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube ziemlich sicher, dass es viele, 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 viele von uns, manchmal auch langjährigen Christen gibt, die da immer noch Punkte haben, wo diese radikale Liebe nicht ganz in uns drinsteckt. Ein anderer Vers, der das so beweist auch, ist aus dem Johannes 4, 1. Johannes, ein Brief. Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus, der ist an seiner Brust gelegen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Bibel spricht ganz klar von einem radikalen Leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wenn wir das Neue Testament lesen, er hat auch Zornausbrüche gehabt und hat den Tempel geräumt. Er hat den Pharisäern eindeutig die Meinung gegeigt. Aber er hat auch geweint über Menschen. Er hat geweint über Jerusalem. Er hat geweint, herzzerreißend geweint, über die Verstocktheit und dass die Menschen ins Unglück laufen und nicht ihm glauben und sich von ihm berühren lassen. Das hat ihn zutiefst bewegt. Und er war bereit, einen brutalen Tod zu leiden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch das Brutalste war, dieses Getrenntsein von Gott, von seinem Vater. Und ich bin mir auch nicht sicher, was er war ja 3 Tage in der, ich sage jetzt mal, in der Unterwelt unterwegs, nur sein Körper lag im Grab. Und er hat die Schlüssel der Hölle wieder an sich gerissen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, wie das war. Und wahrscheinlich steht es auch deshalb nicht in der Bibel, weil wir es gar nicht wissen müssen. Aber ich denke, das war nicht einfach und nicht lustig. Aber er hat es gemacht. Und wer macht es? Also ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich eins meiner Kinder hergeben würde, jetzt mal so schnell. Da muss noch viel passieren, bis ich willig oder fähig werde dazu. Da braucht es eine unglaubliche Liebe. Da braucht es eine überbordende Liebe. Eine Liebe, die so unendlich tief und hartnäckig ist, die nie aufhört und die sich selber vergisst. Das braucht es. Und das war auch das, was dieser Manning erkannt hat, dass die ganze Zerbrochenheit von uns, und er hat viele Bekannte gehabt und Freunde, die waren auf dem gleichen Trip wie er. Und die hatten teilweise auch Probleme mit dem Alkohol und überhaupt. Und die haben das Gleiche erkannt. In meiner ganzen Zerbrochenheit, in meinem unfähigen Sein, mit all meinen Altlasten, ich bin geliebt. Und jemand, der liebt, also wenn wir als Eltern, wer Kinder hat, wir wollen, wenn wir halbwegs gesund sind, vorausgesetzt, wir wollen immer, dass es unseren Kindern gut geht. Und wer Teenager oder erwachsene Kinder hat, der weiß, was man da manchmal auch so mitmacht mit den Kindern. Das ist nicht immer witzig. Und es gibt Momente, da denkt man, warum habe ich bloß Kinder bekommen? Ich könnte dich an die Wand nageln. Aber wir gucken voraus. Und die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Was ist unser Gedanke und unsere Hoffnung, unser Bestreben und unser Gebet, dass diese Kinder rauskommen, heil werden, ihren Platz finden und dass es ihnen gut geht? Und an dem halten wir fest und das ist, wir werden alles dazu tun, was wir können, damit das passiert. Und wie viel mehr macht es Jesus mit seinem Leben? Und das ist eben die große Frage. Wie kommen wir dahin? Es kann sein, hier sitzen einige, die denken, ja, ich weiß es, ich habe es kapiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass einer oder der andere da immer noch so irgendwo denkt, ja, aber, was mache ich mit meinem Jetzern? Was ist mit dieser Unfähigkeit? Was mache ich mit dem oder dem? Was ist mit meiner Unlust am Gebet? Oder ein voller Tag, wo ich denke, oh, ich habe es wieder nicht geschafft. Oder. Religiöses Denken, wo es noch drin sitzt. Ich komme. So wie es uns als Eltern lieb ist, wenn unsere Kinder sagen, du, ich habe mir im Fußball Nachbars Fenster eingeschmissen, anstatt sie, was, ich? Nee, es war jemand anders. Ja, es kommt meistens trotzdem raus. Wie komme ich da hin? Das hängt auch davon ab, wo komme ich her? Und was steckt in mir? Menschen, die in einer heilen Familie groß geworden sind, die gesunde, liebende Eltern hatten, die haben es immer leichter. Ganz klar. Und trotzdem kann es ihnen gehen wie mir. Das ist dann aber nicht geprägt durch meine Eltern, durch einen Erwartungsanspruch, sondern das ist geprägt durch ein falsches Verständnis der Bibel. Einfach, wir müssen, wir sollen und überhaupt. Es hat sich falsch in mir abgesetzt. Ich muss diesen Jesus kennenlernen. Ich muss mich diesem Jesus aussetzen. Und das passiert nicht, wenn ich meine Karriereleiter hochrenne. Das passiert auch nicht, wenn ich nur Krimis angucke und nichts anderes, wenn ich nur Bücher lese, die jetzt mir nichts sagen in Wirklichkeit, sondern vielleicht auch nur Träume und Wünsche wecken. Es nutzt mir nichts, wenn ich nicht nachgucke in der Bibel, wie bist du, Jesus? Dieser Brennan, das habe ich ja schon gesagt, ist ein Verfechter und viele andere, einfach dieses Stillseins vor Gott. Stillsein vor Gott. Hinzusitzen, zu sagen, lass mich dich kennenlernen. Und das fällt uns schwer. Mir fällt es total schwer. Johannes Hartl sagt, er braucht ungefähr eine Stunde, bis er so seine Gedanken mal runtergefahren hat und bis er so ruhig ist, dass er wirklich ruhig ist. Das ist nicht einfach. Dir fällt garantiert ein, dass das Auto noch dreckig ist oder dass der Anruf noch und überhaupt. Das ist richtig schwierig. Und dann sitzt du vielleicht da und es ist still und du hörst nichts und du siehst nichts. Und dann denkst du, wieso mache ich das überhaupt? Wird gar nichts. In einem anderen Buch, das ist ein Seelsorgebuch, die nehmen eine Geschichte raus, auch von Brandon Manning, ich mag schon, der hat viel zu sagen. Der schreibt eine Geschichte, da hat er einen Vortrag gehalten oder auch eine Vortragsreihe und war, hinterher kamen die Leute in Scharen, Seelsorge, Gebet und er war so müde, dass er mit den Kleidern ins Bett geschlüpft ist und dann klopft es an seine Tür, es war spät nachts. Und er macht auf und vor ihm steht eine ungefähr 70-jährige Nonne und sagt, Branning, hast du Zeit für mich? Und dann hat er sie reingebeten und sie hat erzählt, sie ist als Kind missbraucht worden und das konnte sie nie irgendjemand erzählen. Und das hat natürlich was mit ihr gemacht und sie war viele Jahre Nonne. Und dann haben sie zusammen geweint und zusammen gebetet und dann hat der Manning zu ihr gesagt, mach Folgendes. Such dir in den nächsten 30 Tagen einen guten Platz, setz dich 30 Minuten hin und sei ganz still und sag zu Gott oder zu Jesus, hier bin ich, nicht mehr und nicht weniger. Klingt komisch, gell? Was soll das bringen? Er hat eine Zeit lang später einen Brief von der Frau bekommen, in dem sie sich nochmal bedankt und sie sagt, ich habe das gemacht. Und ich bin heil. Ich kann den Namen, den ich als Nonne angenommen heute, wirklich in meiner Identität leben. Ich bin heil. Ich weiß nicht, ob sie viel erlebt hat, aber Gott hat was gemacht. Es kommt nicht immer unbedingt darauf an, ob wir gleich was sehen, ob wir gleich was spüren. Das dauert. Aber irgendwann merken wir, es passiert was. Und manchmal begegnet uns Gott auch richtig krass. Es kommt auch vor. Er spricht mit uns durch Bilder, durch Gedanken, durch Eindrücke oder durch ein Wort oder durch jemanden anders oder eben durch Predigten, durch unser Leben. Wir erleben was und es macht was mit mir. Ich habe die letzten Monate auch ganz viele gute Dinge erlebt, immer wo ich gedacht habe, oh, wie geht denn das und wie kriegen wir das in Ordnung und blub, wo ich so gemerkt habe, dieses selber tun und okay, Herr Deins. Und Gott hat so viel Zeug in Ordnung gebracht, manchmal auf so ganz kuriose Art und ich habe anfangen dürfen auch zu begreifen, ja, er macht's, er ist absolut vertrauenswürdig und es macht was mit meinem Herzen und dieses er liebt mich komplett sinkt von hier oben weiter runter und es wird uns verändern und es ist ein Unterschied, ob ich eben versuche, meinen anderen zu lieben oder auch mich zu lieben oder eben auch die Aufgaben zu tun. Wenn ich weiß, ich bin total geliebt, mache ich es anders, als wenn ich denke, ich muss etwas abarbeiten bei Gott. Oder das ist halt mein Kreuz, das ich tragen muss. Oder das macht einen Riesenunterschied und das ist sein Anliegen. Wir sind, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was habe. Ne, ich habe nichts mehr. Dann gehen wir nochmal zurück. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Auch dieser Brandon Manning hat es im Alter noch begriffen und sein Leben hat sich auch irgendwie wieder gefestigt. Und er hat mit einer anderen Ausstrahlung, mit einer anderen Haltung gedient. Und er konnte wahrscheinlich noch mehr Menschen damit dienen, auch mit dieser radikalen Ehrlichkeit, weil die anderen gesehen haben, hey, der ist ja gar nicht anders als ich. Der hat genau die dicken Probleme wie ich auch, aber der weiß, er ist geliebt. Und ich weiß auch, ich werde geliebt. Wir müssen uns schon ein bisschen Zeit nehmen und ich übe das gerade auch und es fällt mir wirklich schwer, still zu sein, was auf mich wirken zu lassen. Willi übt es auch, aber der kann es besser als ich. Doch, glaub mir, Spaß, ich weiß es. oder die, das, ja, auch was ich lese, mich damit zu beschäftigen. Ich bin jemand, ich bin ein Schnellleser und ich lese drüber, ich sehe es, ich höre es, ich nehme es, aber es kann sein, in einer Minute weiß ich schon nicht mehr wirklich, was ich gelesen habe, und so meditieren ist gar nicht meine Art. Aber das hilft uns, mich wirklich damit zu beschäftigen, wie ist dieser Gott, und die Dinge aufzunehmen und mich dem auszusetzen. Und ich sage es jetzt nochmal über euch und auch über mir: definieren wir uns in Zukunft radikal mit einem Menschen, der von Gott geliebt ist, als unsere erste Grundlage. Wir sind totale Geliebte, immer. Egal wo ich stehe, mit allem Zerbruch, mit allem, was mir Mühe macht, auch wenn es nach außen, auch wenn das Leben vielleicht nicht so hip aussieht manchmal und da Dinge sind, wir sind Geliebte. Und vielleicht predige ich dann nächstes Mal über den nächsten Schritt, weil das habe ich auch noch auf dem Herzen. Wie finde ich meine Berufung? Das gehört genauso dazu. Gott hat Adam und Eva beauftragt und er beauftragt auch die Bibel, die Apostel, die Leute, die waren alle unterwegs und haben gedient. Es ist auch ein Auftrag zu dienen. Aber mit welchem Hintergrund? Das ist wirklich das Wichtigste. Warum tue ich es und wie? Und dann, wie finde ich diesen Weg? Wie kann ich ihn finden? Woher weiß ich das? Also ich gehe mal davon aus, dass ich nächstes Mal wieder hier stehe und dann weitermache. Ich bete es nochmal, aber nachher kommt noch mehr. Wir haben noch andere Gebetsanliegen. Heute ist Weltgebetstag für verfolgte Christen und wir haben noch andere Anliegen. Aber ich bete jetzt einfach noch, dass Jesus diese Liebe in uns lebendig macht und wir Menschen werden, die uns in ihrem Wert, in ihrem Sein über diese totale Liebe definieren. Okay? Vater, ich danke dir, dass das wirklich stimmt, dass du uns radikal liebst, dass du uns hartnäckig nachgehst, dass du 99 Schafe stehen lässt und einem nachgehst. Und es klingt gut, aber wenn wir uns selber manchmal anschauen, dann haben wir doch manchmal so unsere Zweifel, ob das auch für mich gilt. Und ob das für einen anderen gilt, der mich vielleicht so nervt und so stressig ist. Aber es gilt für uns. Und ich bete jetzt wirklich über uns allen, auch die, die jetzt nicht da sind, über deinen Kindern, über deinem Volk, dass du an der Arbeit bleibst und dass du uns berührst, dass du uns heilst, wo wir noch unheil sind, dass du uns Erkenntnis gibst, wo wir Heilung und Veränderung brauchen, wo wir vielleicht auch Aufarbeitung von unseren Altlasten brauchen, die uns hemmen, an deine Liebe zu glauben. Und ich bete darum, dass du uns dahin führst, dass wir uns selber radikal mit deiner Liebe identifizieren können und dass unser Wert aus dir kommt. Ich bete um deine Hilfe, Herr. Wir können es nicht. Wir sind abhängig von deinem Tun, von deinem Heiligen Geist. Und ich segne uns damit und auch mich selber. Ich denke, wir brauchen es alle noch irgendwo. Amen.